das Thema. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr das gelesen habt. Keine Ahnung. Das ist ein schöner zürichdeutscher Ausdruck, oder? Ich habe keine Ahnung. Und das steht so im Gegensatz zu dem, was wir gerne wären, oder? Wir wissen, Wissen ist Macht. Und mit Macht kann man Geld machen. Und Geld macht glücklich. Aber wenn wir weder Wissen noch Macht noch Geld noch Glück haben, dann gehören wir zu den Losern, zu den Verlierern dieser Welt. Und ich denke, da können einige von euch mitfühlen, die vielleicht denken, ja, ich bin nicht gerade an der Sonnenseite aufgewachsen. Ich gehöre zu den Losern, zu den Verlierern. Wenn ich doch nur gescheiter wäre. Wisst ihr, so ab IQ 120, da gilt man etwas, oder? Mit 100 bist du Durchschnitt und unter 100 muss man gar nicht anfangen, darüber zu reden. Ich möchte euch ein großes Geheimnis verraten, das für mich selber sehr wichtig geworden ist. Es ist mein Eingeständnis an mich selber. Keine Ahnung zu haben, befreit ungemein. Und ich möchte damit nicht sagen, man soll dumm sein und dumm bleiben, sondern es sich eingestehen. Eigentlich verstehe ich nicht viel. Diejenigen von euch, die vielleicht das Vorrecht hatten, etwas Besonderes zu lernen, der Elektronik oder Biologie oder Physik oder Mathematik oder so, ihr werdet merken, auch wenn ihr sehr viel wisst, dass es alles nur Bruchstücke sind. Und die ganze Übersicht zu behalten, ist unmöglich. Unser Gewerbeschullehrer vor über 40 Jahren hat gesagt, der Beste von euch beherrscht 5 Minuten von 24 Stunden. Das war deprimierend für mich. Weil ich habe gedacht, jetzt komme ich raus. Ich habe die Lehrabschlussprüfung bestanden. Ich kann einen Kurzwellensender zusammenlöten. Ich kann eine Lichtsignalanlage machen. Und so Lichtorgeln habe ich auch noch gemacht. Ja, darf man dann sagen, ich habe keine Ahnung? Ich möchte euch ein Bibelwort lesen aus Markus 9, 32. Dort steht von den Jüngern, sie verstanden das Wort nicht, doch sie fürchteten sich, ihn zu fragen. Ist nur ein Fragment natürlich aus einem ganzen Text. Aber ist es dir auch schon passiert, dass du etwas nicht verstehst und dich dann auch nicht getraust zu fragen? Und dann, was sagen wir? Ja, wir sagen ja, aber eigentlich haben wir es nicht verstanden. Und das ist etwas, was in einer Ausbildung, in einer Lehre eigentlich zum Schlimmsten gehört, ja zu sagen und trotzdem nichts verstanden zu haben. Weil das hilft uns gar nichts. Es hilft uns nicht weiter. Und ich denke, das ist dir sicher auch schon passiert. Und wie reagiert man darauf? Es ist nicht so, dass wir uns dann vielleicht minderwertig fühlen oder dann küngeln wir irgendetwas oder machen das so, wie wir es verstanden haben. Ich war als Junge oft auf dem Bauernhof bei einem Thurgauer vom Seerücken. Und dann, wenn ich auf dem Bauernhof war, ist der manchmal der Bauer an mir vorbeigelaufen und hat mir etwas zugeschrien, was ich noch machen soll. Also nicht geschreckt, zugerufen. Aber im Thurgauer Dialekt. Und ich habe das nicht verstanden. Und ich habe dann einfach das gemacht, was ich gedacht habe, dass er gemeint hat. Und das war nicht immer richtig. Und ich denke, ihr kennt das wahrscheinlich auch. Wenn ich in die Bibel schaue, kommt es mir auch manchmal vor, dass ich das, was Jesus sagt, eigentlich nicht so richtig verstehe. Ich versuche das dann so etwas zusammenzunehmen und es so gut, wie ich das halt verstehe, dann zu machen. Und dann kommt es trotzdem manchmal falsch raus, oder? Aber wisst ihr was, wenn wir nachfragen, wenn wir Jesus fragen und ihn bitten, dann wird er uns helfen, es zu verstehen. Der Fehler, den die Jünger gemacht hatten, war eigentlich nur, sie getrauten sich nicht, ihn zu fragen, weil sie Angst hatten. Jesus hat seine Jünger immer wieder zusammengenommen. Ihr wisst, manchmal hat er gelehrt vor 5000 Leuten, manchmal vor 20, manchmal vor Hunderten, manchmal auf der Straße, wo es lärmig war, manchmal auf dem See, dass er gut verstanden wurde. Es hat Jesus nie daran gemangelt, dass er nicht lehren wollte. Er hat das immer wieder getan. Und manchmal hat er seine Jünger ganz im kleinen Rahmen zusammengenommen. Zu zwei, zu dritt, zu vier, zu fünf, zu zwölf hat er sie gelehrt. Und Jesus möchte dich auch immer wieder einladen, also in diesem intimen Rahmen mit ihm zu lehren. Und das Beste, was du dazu tun kannst, ist, die Bibel zu lesen und versuchen zu verstehen, was da steht. Und wenn du nicht rauskommst, halt eben den Mut zu haben und zu sagen, verstehe ich nicht, hilf mir. Etwas, was die Jünger damals ganz sicher nicht verstanden haben, ist, sind all diese Leidensankündigungen. Was soll das? Warum kündigt Jesus seinen Tod und verschlüsselt oft auch seine Auferstehung an? Was ist der Grund? Die Leidensankündigungen sind ein Teil der frohen Botschaft, denn ohne Tod keine Auferstehung, ohne Tod keine Sühne für unsere Sünden. Verstehst du das? Ist der Tod denn etwas Gutes? Ist der Tod etwas Gutes? Das kommt darauf an. Ich komme ja immer mehr zur Überzeugung, der Tod ist eigentlich etwas Gutes. Damit können wir Frieden schließen. Dann nachher kommt die Herrlichkeit und die Ewigkeit. Nachher werden wir beim Vater im Himmel auf dem Schoß sitzen, wie Lazarus. Und vorher war der Lazarus wo? Vor dem Haus des Reichen, am Brösemeliessen. Tod ist für einen Menschen, der den Vater kennt, nichts Schlimmes. Und darum hat sich Jesus immer wieder Zeit genommen, seine Jünger auch zu lehren, ihnen zu erklären, warum das so ist. Er hat das in einem privaten Umfeld gemacht. Intim könnte man sagen. Ganz persönlich zu den Jüngern hat er gesprochen. Und Jesus hat öfters intim, privat zu den Leuten gesprochen. Ich möchte nur einige Personen aufzählen, der Nikodemus zum Beispiel, der in der Nacht zu ihm gekommen ist. Oder der reiche Jüngling, auch wenn das im ganzen Volk war, hat Jesus den reichen Jüngling ganz persönlich angeredet. Und immer wieder, wenn er mit den Jüngern unterwegs war. Das ist Unterweisung. Früher gab es einen Unterweisungskurs für die, welche dann konfirmiert wurden. Die Älteren von euch kennen das vielleicht noch, wo man unterwiesen wurde in der biblischen Lehre, oder? Ist heute nicht modern, heute macht man irgendein tolles Camp. Aber die Unterweisung sollte da auch nicht zu kurz kommen. Eine Frage ist natürlich, sind wir heute überhaupt noch bereit, uns unterweisen zu lassen? Oder haben wir das gar nicht mehr nötig? Gehören wir zu den Wissenden? Haben wir einen IQ über 130? dann haben wir das ja nicht mehr nötig, oder? Ihr merkt, ich bin etwas zynisch. Wenn wir uns unterweisen lassen, von wem sollen wir uns unterweisen lassen? Vom Pastor? Von Freunden? Oder aus dem Internet? Oder aus der Zeitung? Woher nehmen wir unsere Informationen? Und wie prägen diese Informationen uns? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wo ist unsere Informationsquelle? Ich möchte nochmals den Text lesen, jetzt den ganzen aus Markus 9, 30 bis 32. Und sie gingen weg von dort und zogen durch Galiläa, und er, also Jesus, wollte nicht, dass es jemand erfahre. Da ist Jesus also inkognito unterwegs durch Galiläa. Er hat die Leute zurückgelassen in der Stadt. Und dann steht ein Vers 31, er lehrte nämlich seine Jünger und sagte zu ihnen, der Menschensohn wird ausgeliefert in die Hände von Menschen und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet worden ist, wird er nach 3 Tagen auferstehen. Und dann kommt eben dieser Satz, sie aber verstanden das Wort nicht, doch sie fürchteten sich, ihn zu fragen. Diese Leidensvorhersage gibt oder sollte diesen Jüngern die Gelegenheit geben, sich mit dem, was kommt, eben auch mit dem Leiden, auseinanderzusetzen. Und vielleicht brauchen wir in unserem Leben auch einmal eine Leidensvorhersage, um uns damit auseinanderzusetzen, was auf uns zukommt. Ich weiß, die meisten von euch würden gerne ewig leben und jung bleiben und schön und helfen auch tüchtig nach. Was hilft es? Für was ist eine Leidensvorhersage gut? Ich frage mal etwas anderes. Für was ist eine Wettervorhersage gut? Dass man den Schirm mitnimmt, wenn die Sonne scheint, oder? Nein, dass man den Schirm mitnimmt, wenn Regen angekündigt ist. Und dass man Sonnencreme mitnimmt, wenn Sonnenschein angekündigt ist. Und dass man weiß, ob man die Schneeschuhe mitnehmen muss oder den Badeanzug, oder? Und ob es sich überhaupt lohnt, den Badeanzug hervorzunehmen. Gibt es eine Krankheitsvorhersage? Nicht eigentlich, aber ich habe mir darüber Gedanken gemacht, oder? Je nachdem, was man isst, könnte das schon zu einer Krankheitsvorhersage führen, oder? Müsste sich das mal etwas genauer überlegen. Von dem, was du dich ernährst, das wird deinen Körper formen, oder? Und von dem, was du dich geistlich ernährst, das wird deinen Geist formen. Und wenn wir da einfach Film um Film und Game um Game reinziehen, wird das unsere Gedanken, unseren Geist formen. Und ich möchte euch einfach aufmerksam machen, das ist eine wichtige Information. Mit was füttern wir unseren Geist? Und was verdrängen wir? Es kommt ja nicht nur darauf an, was wir essen, sondern auch, was wir weglassen, oder? Und wir lassen so gern alles, was mit Schmerz oder alles, was mit Unangenehmem zu tun hat, das lassen wir sehr gerne weg. Die Leidensvorhersage macht uns klar, auch Jesus musste sterben. Und auch du bist dabei, auch wenn es sehr unangenehm tönt, zu sterben. Und wenn ihr das richtig einordnen könnt, dann ist da keine Dramatik dahinter. Denn der Tod ist nicht das Ende, sondern der Anfang der Herrlichkeit. Es war auch bei Christus so. Wir sind berufen zur Herrlichkeit mit Christus. zu seiner Gegenwart oder in seiner Gegenwart zu leben. Bedenke, o Mensch, dass du sterben musst, danach aber das Gericht für diejenigen, die ihr Leben selber gelebt haben. Danach die Herrlichkeit für diejenigen, die die Gnade Christi annehmen konnten. Die Frage ist in deinem Leben Gnade oder Gerechtigkeit, Tod oder ewiges Leben? Viele Menschen mögen diesen Zusammenhang nicht. Die sagen, ja, man kann es nicht so genau wissen, oder? Und es ist genau gleich wie beim Essen. Beim Essen ist es auch so, ja, der Zusammenhang ist nicht nachgewiesen, oder? Ja, so empirische Studien vielleicht, oder? Und so verdrängen wir den Zusammenhang zwischen dem, was wir essen, und dem, was mit uns geschieht. Zu viel Essen macht ganz einfach dick, oder? Oder hat jemand Zweifel daran? Es ist eigentlich so, oder? Genau. Zu viel Alkohol trinken macht uns betrunken und unsensibel. Und dumm. Zu viele Sexfilme und Gewalt anschauen stumpft unsere Gefühle ab. Und dann gibt es auch gute Dinge, die man tun kann. Sport treiben, oder? Hilft uns, würde mir auch helfen, oder? Gemüse essen. Ja, also ich bin ehrlich, oder?
Zum Glück.
Zum Glück. Genau. Gemüse essen hält den Körper gesund. Lernen hält unsere Gedanken fit. Positives Denken, auch in schwierigen Situationen, macht uns glücklich. Aber für was ist der Glaube gut? Ich denke, unser Glaube soll uns helfen, dass wir das alles geschickt einordnen können. Es gibt Menschen, die schauen nur noch auf ihren Körper, die schauen nur noch auf ihr Gewicht oder die fressen einfach alles in sich rein und all das bringt leider nicht sehr viel. Es gibt leider auch Menschen, die so an Wundermittel glauben, oder? Man nimmt so ein, wie sagt das, Ernährungszusatz, oder? Kennt ihr das? Das sind so Büchsen mit irgendwelchem Pulver, kostet ein Heidengeld, hat nicht viel drin, kostet aber viel. Und man meint, wenn man diese Büchse dann isst, dass man die Hamburger und die weiß ich was man alles noch dazu auch noch isst, dass die irgendwie ungeschehen sind, oder? Und das ist nicht so, definitiv. Und so gibt es auch im Geistlichen einen solchen Irrtum. Es gibt Menschen, die glauben, dass wenn man genug glaubt, dass alles immer gut wird. Und unter gut verstehen sie reich, schön und erfolgreich, gesund, genug Geld. Hä? Und wenn es einem nicht gut geht, dann machen sie die Umkehrung. Also wenn einer weder reich noch gesund noch Erfolg hat, dann ist er eben ein Loser, dann hat er verloren, dann ja, hat er zu wenig Glauben. Und dann, wenn man ganz fromm ist, sagt man, ja, du müsstest nur noch ein wenig glauben, dann würde es gut kommen, oder? Glaubt ihr an solche Dinge? Wisst ihr, manchmal so im Versteckten, muss ich euch ganz ehrlich sagen, kommt bei mir auch so ein Würmchen, das mich versucht zu sagen, ja, weißt du, wenn du etwas mehr beten würdest oder wenn du etwas mehr dieses oder jenes machen würdest, dann könntest du Gott dazu bewegen, dass er dich auch reich machen würde, oder? Oder weiß ich was. Ja, was hat das Leiden in unserem Leben, in unserem Alltag zu suchen? Sind wir als Christen dazu berufen, einfach happy, clappy, ohne Leiden durch das Leben hindurch zu gehen? Sind Menschen, die ein Leiden haben, die schlechteren Menschen, die ungläubigeren Menschen? Müssen wir gegen das Leiden ankämpfen? Es gibt ja so gewisse theologische Richtungen, wo es dann heißt, ja, du musst nur glauben und immer wieder proklamieren und dann wird es geschehen, oder? Du musst nur dem lieben Vater im Himmel genug lange in den Ohren liegen und dann kriegst du das. Das funktioniert oft im Coop bei den Kindern mit ihren Müttern, oder? Das funktioniert, glaube ich, beim lieben Gott nicht. Müssen wir gegen Leiden in unserem Alltag ankämpfen? Ich habe für mich die Antwort gegeben, ja und nein. Ja, dort, wo wir die Ursache unseres Leidens kennen und wo Gott uns offenbart hat, auch wie wir dagegen ankämpfen können und sollen. Und nein, dort, wo die Ursachen ganz allein in der Hand Gottes liegen und wo es, dieses Leiden, auch ein Teil unserer Zurüstung sein kann. Weil Gott möchte nicht, dass wir alles so Leute sind, die gar nirgends ein Problem haben, sondern Gott möchte, dass wir gerade auch im Leiden und in den Schwierigkeiten an ihm festhalten. Ihm zeigen, dass wir ihn lieben. Und Hiob ist für mich eines der ganz großen Beispiele. Ein Mann, der viel gelitten hat, dem alles genommen wurde, der wusste, was es heißt, reich zu sein, der wusste, was es heißt, sportlich zu sein, den Kamelen und weiß ich was nachzuspringen und zu schauen, dass die Herde zusammenbleibt. Ich möchte einfach, dass wir da das wirklich verstehen, auch im Zusammenhang mit der Leidensankündigung von Christus, auch im Zusammenhang mit Ostern. Wichtig ist ja immer, woher nehmen wir unsere Informationen? Was ist lebenswichtig für uns? Und ich muss mir selber sagen, eigentlich lese ich zu viel 20 Minuten. Eigentlich. Vor allem, wenn ich dann auch realisiere, wie relevant das ist. Im Bezug, oder? Also was vorgestern in der 20 Minuten stand, ist heute Schnee von vorgestern. Was ich aber heute in der Bibel lese, ist nicht Schnee von vor 2000 Jahren, sondern ist heute aktuell, weil es in die Zukunft hineinschaut. Weil es mir aufzeigt, um was es wirklich geht und was in der Zukunft auch auf mich zukommt. Habt ihr auch schon einmal ein E-Mail gekriegt, in dem gestanden ist, dass ihr 16, irgendetwas Millionen gewonnen habt? Und habt ihr da zurückgeschrieben? Ja, darum habt ihr die 16 Millionen nicht bekommen. Aha. Ja, aber hat der gelogen? Sicher schon, hä? Genau. Das Internet hat eine ganz große Gefahr, auch Google und all die Informationen, die wir da bekommen über diesen Weg. Nämlich die Wahrheit wird demokratisiert, das heißt, jeder kann machen damit, was er will. Jeder kann sich seine Wahrheit zurechtbiegen und seine Wahrheit zu Ungunsten des Nächsten einsetzen. Und genau das ist das Problem. Gibt es zuverlässige Quellen? Wisst ihr, das wäre im Internet so genial, man könnte einfach einschalten. Jetzt nur noch die Wahrheit. Aber wisst ihr was, wahrscheinlich würde gar nicht mehr so viel rauskommen. Vielleicht ist es auch, wenn wir miteinander reden, wenn wir so einen Wahrheitsfilter hätten, oder? Dann würde vielleicht auch gar nicht mehr so viel herauskommen. Interessant ist, dass die Bibel darüber spricht, wo zuverlässige Quellen sind. In Hebräer 1,1 heißt es, viele Male und auf verschiedene Weisen hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. in dieser Endzeit, aber hat er zu uns gesprochen durch seinen Sohn, durch Jesus. Das heißt, wenn wir das Alte Testament und das Neue Testament zusammennehmen und uns darin zu sehen und uns darin sehen wollen, dann werden wir erkennen können, was die Wahrheit ist und was in Ewigkeit Bestand hat. Und dann ist die 20 Minuten mit all dem Geschripsel gar nicht mehr so wichtig. Und dann gibt es noch eine zweite ganz gute Quelle, die ist in 1. Johannes 14, 26 aufgeschrieben. Der Heilige Geist wird euch dann an alles erinnern, was ich zu euch gesagt habe. Der Heilige Geist also, der mit uns zusammen ist, den wir in unser Leben einladen dürfen und der zu uns spricht. Und da geschieht es, dass wir Verstand bekommen. Wisst ihr, die einen haben 120 IQ oder 130 und das ist ganz toll. Aber wisst ihr, was noch besser ist? Den Heiligen Geist zu haben. Den kannst du nicht in IQ messen, sondern der erleuchtet deinen Verstand. Wenn der Heilige Geist zu dir spricht, dann sagt er die Wahrheit. Und dann wird auch die Wahrheit über dein Leben, über wie das abläuft, das vielleicht auch über dein Leiden, plötzlich ein anderes Gewicht bekommen. Wer kann uns besser verstehen als die Menschen, die dasselbe durchgemacht haben wie wir? Das ist wahr, oder? Und Christus hat sein Leben hingegeben. Er ist in den Tod gegangen. Er hat angesichts des Todes seine Jünger unterwiesen. Und er konnte sehr gut verstehen, wie es ihnen damals zumute war. Und er kann auch sehr gut verstehen, wenn es dir mal nicht so gut geht. Und darum ist es am besten, wenn wir ihm das sagen. Sagen, ich verstehe mein Leiden nicht. Ich verstehe nicht, warum das so und so ist. Aber ich vertraue dir, dass du es gut meinst. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, damals Emmaus, diese Geschichte, die kennt ihr sicher alle, ist etwas ganz Spezielles passiert. Jesus hat ihnen geoffenbart, was geschehen ist in der Vergangenheit und hat ihnen auch ein Stück weit die Zukunft geöffnet. Jesus hat Anteil genommen an ihrem Leiden. Und in Angesichts der traurigen Erlebnisse, die sie gemacht haben, spricht Jesus ganz offen mit ihnen. Und er gesteht ihnen das zu, sagt ihnen, ja, ihr leidet. Ja, ihr seid enttäuscht. Ja, euch wurde alle Hoffnung geraubt. Ja, es ist zum Heulen. Ja, ihr seht keinen Ausweg mehr. Aber da bleibt Jesus nicht stehen, sondern geht einen Schritt weiter und erinnert sie daran, dass es eben schon in den Propheten vorhergesagt wurde, dass er sie selber schon dreimal aufmerksam gemacht hat, dass es so kommen wird. Dass er sterben musste, dass der Gesalbte solches erleiden muss, damit die Herrlichkeit kommen kann. Und er legt ihnen die ganzen Schriften aus dem Alten Testament aus. Und dann wisst ihr, was passiert, ganz am Schluss dieser Geschichte. Manchmal überlesen wir das. Er geht ja dann mit ihnen in dieses Haus in Emmaus. Und dann heißt es, er betete und segnete und brach das Brot. Er hat nicht das Abendmahl mit ihnen genommen. Er hat es nur gebrochen. Er brach ihnen dann das Brot und dann war er weg. Und da beginnt es. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Beim Brotbrechen erkennen sie ihn, den Christus. Beim Brotbrechen verändert sich in ihrem Innersten etwas. Sie bekommen eine Erleuchtung, könnte man sagen. Und dann, was machen sie? Sie rennen zurück nach Jerusalem. Sie können nicht mehr anders. Ihre Freude ist so groß. Sie springen zurück nach Jerusalem, um das, was sie jetzt erlebt haben, mit den anderen zu teilen. Die Ankündigung des Todes hat auch immer mit der Ankündigung der Auferstehung zu tun. Das ist auch in unserem Leben so. Und wisst ihr, in Bezug auf mein Leben habe ich keine Ahnung, was Gott noch vorhat. Ich habe keine Ahnung, warum dass ich gewisse Dinge erleben musste. Und ich habe keine Ahnung, warum ich gewisse freudige Dinge in meinem Leben erleben durfte. Aber diese keine Ahnung zu haben, macht mich glücklich und froh und entspannt. Ich möchte bei Jesus in die Schule gehen. Er kennt den Vater. Er kennt mich. Er kennt mein Leben. Er meint es gut mit mir. Und da kann ich ganz locker sagen, keine Ahnung. Und? Wenn er es weiß, ist das genug für mich. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist, was zählt. Ich weiß, dass es in meinem Herzen brennt. Das ist, was zählt. Das ist echte, tiefe Freude, Gott, den Vater, zu erkennen. Da wird das Osterfest, Karfreitag und alles bekommt einen ganz anderen Sinn. Es ist nicht mehr das Leiden, das im Vordergrund steht, sondern es ist die Liebe und die Freude, die Begeisterung. Christus ist auferstanden. Und ich wünsche mir, und ich mache da eine kleine Vorschau, dass wir an Karfreitag miteinander feiern und dass wir an Ostern erst recht miteinander feiern. Und dass wir das Zeichen seiner Liebe und seiner Freude in unserem Herzen tragen. Es gibt nichts Besseres, als Gott, den Vater, zu kennen. Und wir werden in der kommenden Woche 3 Abende haben unter diesem Thema, unter dem Titel Tiefgang, das Vaterherz Gottes kennenzulernen. Und diejenigen, die sich noch nicht angemeldet haben, auch wenn ihr nur den einen oder anderen Abend kommen könnt, ich würde euch das empfehlen. Da müsst ihr nicht mehr sagen, Hakka Janik. Amen.